Hey, wir sind ja langsam aber sicher gegen das Ende unserer aktuellen Predigtserie. Wir haben uns mit dem Thema Gebet ganz intensiv auseinandergesetzt, haben 10 Predigtsthemen zu dem gemacht. Wir haben uns mit dem Abenteuer Gebet auseinandergesetzt. Und wir haben uns durch sprichwörtliche Dschungel durchgekämpft. Wir haben Schluchten überwunden. Wir haben uns durch Nebel getastet. Und jetzt ist es soweit. Jetzt nähern wir uns dem Gebetsschatz. Und ich habe für das heutige Thema extra meine Gebetshosen angelegt. Es ist nämlich jemand vorher auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, jemand sollte noch am Pastor seine Hosen flicken, die haben ja ein Loch. Ich habe nachher gesagt, nein, das sind meine Gebetshosen, die lege ich immer an, wenn ich bete. Darum haben sie da eben da schon so ein bisschen Löcher und die sind da ein bisschen durchgeraspelt. Genau, das ist, weil wir uns wieder mit dem Thema Gebet auseinandersetzen. Hey, und wir kommen je länger, je mehr zu diesen Schätzen. Und heute möchte ich mit euch einen Gebetsschatz auspacken. Für die, die das Heft kennen, das ist das Teilnehmerheft, das wir gebraucht haben während dieser Serie. Und heute relevant sind vor allem Seiten 36 und 37. Weil das ist nämlich eine Sammlung von all diesen Gebetsschätzen. Wenn ihr das Heft habt, schaut doch das nachher an, daheim. Und relevant sind die Seiten 36 und 37. Weil dort findet ihr 7 Bibelverse. Und die 7 Bibelverse sind wie der Schatz, den wir miteinander haben wollen. Und heute machen wir es so, wir haben ein Bibelvers exemplarisch haben. Und die Idee wäre, dass ihr nachher inspiriert von dem die anderen 6 in der eigenen Zeit haben. Und wenn ich Schatz sage, müsste das ja etwas auslösen in uns. Ich denke zum Beispiel als Gleichnis vom verlorenen Schatz im Acker, wo Jesus braucht und sagt, hey, es ist wie das Königreich Gottes, ist wie ein verborgener Schatz in einem Acker, den ein Mensch per Zufall findet. Und er merkt, da ist ein Schatz im Boden. Das macht etwas mit ihm. Er geht, verkauft alles, was er hat, um den Acker zu kaufen, auf das der Schatz ihm gehört. Und es wird beschrieben, wie er den voller Freude aus dem Boden nimmt, wie er ihn auspackt und wie er wirklich mit einer glücklichen Einstellung weggeht. So sollten wir sein, wenn es um Schatz geht. Und ich finde, Kinder sind uns da ein gutes Vorbild, wie man noch sich emotional über einen Schatz freuen kann. Mein Sohn, der Seraya, ist jetzt 2,5 Jahre alt und er hat mal einen Schatz gefunden. Das war so, wir sind nämlich in die IKEA gegangen als Familie, haben einen Ausflug gemacht und dort hat es einen Stand gehabt. Das ist super IKEA für Families, glaubt es mir. Du kannst da durch die ganze Anlage laufen und wenn sie aufs Sofa rumhüpfen, hey, ist nicht deins. Genau. Wir hatten einen guten Tag, sind nachher noch ins Restaurant, haben noch ein Pommes gegessen, das war genial. Und beim Rausgehen hatte es dort einen Stand. Und an diesem Stand haben sie Heliumballon verkauft mit so Tier-Heliumballon. Und wir haben das gesehen und gefunden, hey, das wird sicher einer von denen. Wir haben gerade eine gute Zeit, kommen wir kaufen dem so eins. Und wir haben den Ballon gekauft. Und ihr wisst ja, Helium hat Tendenz aufzusteigen. Und das muss man ja irgendwie auf dem Boden behalten. Und die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben die Heliumballon, das haben wir vorher nicht gesehen, das hätten wir wahrscheinlich nicht gekauft, mit so Zuckergutzli, so Zuckerzeltli auf dem Boden gehalten. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Zucker das ist, um so einen Heliumballon auf dem Boden zu halten. Und bei uns ist es ja so, mit Essen sind wir jetzt nicht so streng. Das Einzige, wo wir wirklich darauf schauen, ist, dass unsere Kinder nicht zu viel Zucker essen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das im Seraya gegangen ist, als er den Ballon in der Hand hat, mega Freude hat in dem Tier und dann plötzlich das Ding ein bisschen lupft, runterschaut und die Zuckergutzli sieht, die Zuckersteine. Der Seraya hat soeben einen Schatz entdeckt. Seine Augen sind riesig geworden. Und alles, was der Seraya wollte, sind die Zuckerzeltchen essen. Das hat ihn nicht mehr losgelassen. Den ganzen Heimweg war das sein Thema. Zucker, die Gutzli, die Zeltli, ich will das essen. Und wir haben ihm dann dort leider sagen, lieber Seraya, du kannst das jetzt nicht essen, weil wir gehen jetzt heim zum Mittagessen und dann sollst du ins Bett und schlafen. Und wenn du jetzt so viel Zucker isst, schlafst du nie mehr. Und so haben wir ihn müssen darauf vertrösten, dass er dann den Schatz schon haben darf, aber erst nach dem Mittagsschläfchen. Hey, wir sind heimgegangen, Mittag. Ich kann euch vorstellen, das einzige Thema für das Reihe war der Schatz, den er da gesehen hat. Der Hunger, den sie ihm ausgelöst hat, den Schatz zu besitzen, dürfen auszupacken. Und, er ist nachher ziemlich schnell ins Bett gegangen, hat geschlafen. Und das Reihe ist normalerweise ein bisschen wie ich. Ich kann kein Mittagsschläfchen machen. Weil wenn ich ein Mittagsschläfchen mache, geht das mindestens anderthalb Stunden. Plus nachher nochmal so eine Stunde gefühlte Aufwachszeit, bis ich wieder brauchbar bin. Also wenn ich Mittagsschläfchen mache, sind mal zweieinhalb Stunden von meinem Tag weg. Darum mache ich kein Mittagsschläfchen. Und der Seraya ist ein bisschen wie sein Vater. Wenn er geschlafen hat, geht es relativ lang, bis er wieder wach ist und bis er brauchbar ist, sage ich jetzt einmal. Nicht so an diesem Tag. Weil er hat gewusst, nach dem Mittagsschläfchen gibt es den Schatz. Und wir sind in sein Zimmer gegangen und haben gesagt, Seraya, es ist Zeit zum Aufwachen, in der Erwartung, dass er da sich noch dreimal windet und nicht so recht aufsteht. Hey, wie ein Vater, boom, gestanden im Bett, in die Stube gegangen, zu seinem Ballon, den Schatz unterwegs gemacht und gesagt, jetzt darf ich den auspacken. Und gesagt, ja, jetzt darfst du den auspacken. Hey, er ist aufs Sofa gehockt, hat das in einer Genüsslichkeit auspackt, ins Maul da und hey, er hat dem seine Augen müssen sehen, wie die einfach nur so vor Freude gestrahlt haben. Und so sollte es bei uns sein. Das sollte es bei uns machen, wenn ich sage, hey, heute tun wir Gebetsschätze auspacken. Wir sollten nicht darauf warten können, bis es endlich so weit ist, dass wir aufs Sofa sitzen können, unsere Bibel vornehmen und den Schatz von diesem Gebet auspacken. Und mein bescheidener Wunsch heute ist, dass das etwas darf machen in uns. Dass wir wieder mehr Freude haben. Und hey, ich glaube, Gott kann das. Gott kann so eine Lust in uns wieder wecken. Er kann sogar mich brauchen, um so Lust in uns allen wieder zu wecken, die Gebetsschätze auszupacken. Und ich habe mir das so vorgestellt, wir tun heute einen Schatz miteinander auspacken. Und die Idee ist, dass ihr nachher so fest Lust und Hunger habt, die Schätze auszupacken, dass ihr nicht darauf warten könnt, heimzugehen und endlich die anderen Gebetsschätze selber auszupacken. Und das ist ja der zweite Teil der Predigt, wo der Christoph letzte Woche auch schon darüber predigt hat. Und wenn ihr die Predigt verpasst habt, die gute Nachricht ist, ihr könnt die nachhören auf unserer Internetseite, kreuzpunkt.ch. Könnt ihr draufgehen, könnt die Predigt abladen und selber nochmal nachhören. Dort findet ihr übrigens auch alle Predigten von unseren Abendgottesdiensten. Das sind ganz andere Predigten nochmal. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ich brauche noch mehr, dort haben wir einen rechten Schatz an Predigten, die ihr einfach abladen und nachhören könnt. Und Christoph hat die Bibelstelle von Jeremia schon super gut mit dem Kontext erklärt, dass ich gefunden habe. Ich nehme die, weil dann muss ich den Kontext nicht nochmal erklären. Er hat das ja schon gemacht. Und für die es jetzt verpasst haben, ganz kurz. Der Jeremia war ein unbeliebter Prophet in seinem Land, weil die Babylonier haben Israel angegriffen, haben Jerusalem belagert und die Propheten zu dieser Zeit haben nachher alle gefunden, hey, es kommt schon gut, Gott ist mit uns. Und haben Mut gemacht, haben dem Volk gesagt, hey, haltet aus, es kommt gut. Die Babylonier werden uns nicht besiegen, Gott ist ja mit uns, wir sind sein auserwähltes Volk, was kann schief gehen? Der Jeremia hat das Gegenteil gesagt. Der Jeremia war der, der entgegen allen anderen der unliebsamen Wahrheit ins Gesicht geschaut hat und gesagt, wir haben uns entwürdigt, wir sind nicht mehr Gottes Volk, darum werden die Babylonier siegen und unser Königreich, unsere Hauptstadt kaputt machen. Das ist nicht so gut angekommen und darum ist er nachher ziemlich schnell mal im Gefängnis gelandet. Und das ist jetzt die Situation, wo Gott zum Jeremia redet. Wir schauen miteinander Jeremia 33, Vers 2 und 3 an. In dem Gefängnis sagt nämlich Gott zum Jeremia, so spricht der Herr, der allmächtige Gott, der bewirkt, was er will und lenkt, was er geplant hat. Rufe zu mir. Und das ist ja eigentlich ein gewaltiges Statement. Wir wissen nämlich alle, dass wenn Herr, wie in der Bibelstelle, gross geschrieben ist, dann redet Gott von seinem eigenen Namen, Yahweh. Das ist so, wie er sich vorgestellt hat an Mose am Berg Sinai, wo der Mose gefragt hat, wem soll ich sagen, was soll ich sagen, wer mich geschickt hat? Und Gott sagt, ich bin Yahweh, ich bin der, ich bin der, der mit dir ist, egal was ist. Und so tut sich Gott am Jeremia wieder vorstellen, sagt, hey, du bist jetzt vielleicht im Gefängnis, aber ich bin der, ich bin. Was ich plane, das ist, was ich will, das passiert. Ich bin der allmächtige Gott. Wenn ich spreche, dann kommen mehr in die Existenz. Dann gibt es Berge, die sich formen. Hey, ich atme Sterne, der bin ich. Der allmächtige Gott. Zu dem darfst du rufen. Das ist schon mal ein gewaltiges Statement. Und ich möchte das mal ein bisschen grafisch darstellen für uns. Gott sagt, hey, ich bin, der allmächtige Gott, der, der die Schöpfung am Anbeginn der Zeit in die Existenz gerufen hat, nur durch sein Wort. Zu dem Gott darfst du kommen und du darfst ihn anrufen. Und eigentlich ist das an und für sich schon ein genialer Schatz. Das Wissen, wer wir da anrufen dürfen, das müsste etwas machen mit uns. Häufig ist es aber doch so, dass wir das als selbstverständlich anschauen. Es ist irgendwie, ja, ganz normal, dass wir ja Gott anrufen dürfen. Aber hey, liebe Leute, das ist nicht normal. Ist dir klar, was für eine Adresse du darfst anrufen? In welcher Situation du dich auch immer findest? Vielleicht geht es dir ein bisschen wie Jeremia, bist gerade ein in einem Gefängnis, weißt nicht, wie es weiter soll gehen, bist hoffnungslos, zukunftslos. Dann ist der Zuspruch, du darfst den Gott, den Allmächtigen, anrufen. Der plant und es ist. Wie gut wäre das, wenn ich planen und es ist? Bei mir ist es häufig ein bisschen anders, ich plane und dann ist etwas anderes. Aber hey, bei Gott ist es ganz anders. Wenn er plant, dann passiert es so, wie er plant. Und den Gott darfst du anrufen. Und jetzt geht es weiter, der Bibelvers. Und jetzt kommt der Schatz, den ich mit euch möchte auspacken. Gott sagt nämlich, rufe mich an und ich will dir antworten. Dann will ich dir antworten. Das ist jetzt nicht eine Einwegkommunikation, sondern Gott sagt, ich werde Antwort geben. Du musst da nicht irgendwie ins Leere rausheben, in der Hoffnung, dass dein Gebet mal irgendwo bei einem allmächtigen Gott ankommt, sondern ich verspreche dir, ich sage dir, dass ich dir werde antworten. Für ein paar von uns ist das eine Realität, das ist ein Alltag. Etwas ganz Selbstverständliches, dass Gott Antwort gibt. Und für ein paar andere von uns ist das doch ein bisschen ein Schritt, so ein bisschen, okay, Gott antwortet mehr. Ja, dir. Wir haben weniger Probleme mit der Vorstellung, dass Gott am Jeremia antwortet. Weil, hey, der Jeremia war ein Prophet, ein grosser Prophet, der hat fast 60 Kapitel Bibel geschrieben, 2 Bücher sind von ihm in unserer Bibel. Dass Gott am Jeremia antwortet, mit dem können wir etwas anfangen. Und dass Gott am Mose antwortet, der grosse Prophet ist, der das Volk aus der Versklavung in das verheißene Land hineinführt. Okay, dem muss ja Gott hören, oder? Dem muss ja das ganze Volk führen. Dass Gott dem antwortet, mit dem können wir etwas anfangen. Aber was du jetzt nicht, was du hast, was die nicht haben, ist der Heilige Geist. Verstehst du, wir leben in einem neuen Zeitalter, wo sich Propheten die Finger danach geschleckt haben. Etwas, was sie nur erahnt haben, haben wir. Und es ist der Moment gekommen, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist auf alle Menschen. Und das wird beschrieben in der Apostelgeschichte 2, Vers 16. Und das Interessante ist ja, dass dort der Petrus so eine Prophetie braucht, so eine Vorahnung von einem Prophet, der mit Gott in Kontakt war. Und der hat das vorgesagt, hat dort vorgesprochen. Ich lese es gerade schnell vor. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Wenn du das Gefühl hast, dass es okay ist für einen Gott, dass er zu Propheten im Alten Testament redet, dann sollte es für uns jetzt noch viel selbstverständlicher sein, dass Gott zu uns redet. Wo der Geist im Alten Testament punktuell auf einzelne Propheten war, verspricht der Joel, dass das mal ein Tag wird kommen, wo alle Menschen, jung oder alt, Mann oder Frau, erfüllt sein können mit dem Heiligen Geist. Und dann sagt der Petrus, und das ist jetzt in Erfüllung getreten. Ab Pfingsten, an dieser grossen Versammlung, wo Tausende von Menschen, von Juden zusammengekommen sind zum Tempel, sagt Petrus in einer extrem mutigen Deklaration, der Tag ist jetzt. Ihr alle können erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, was Propheten punktuell erlebt haben, wonach sie sich gesehnt haben. Das ist eine Realität, in der ihr jetzt leben dürft. Und das ist nicht alles. Der Paulus nimmt den Gedanken noch mal einen Schritt weiter. Wenn der Petrus gesagt hat, ihr seid erfüllt mit dem Heiligen Geist, sagt der Paulus folgendes im 1. Korinther 6, 19 bis 20. Und das ist eigentlich unerhört, was der Paulus da sagt. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den Gott euch gegeben hat? Es ist nicht nur so, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, du bist die neue Wohnung vom Heiligen Geist. Es wird wie folgt beschrieben, wo Jesus am Kreuz stirbt. Das kann man nachlesen in den Evangelien, wo Jesus am Kreuz sagt, es ist vollbracht und stirbt. Dann passiert etwas im Tempel. Im lokalen Tempel zerreißt der Vorhang vom Allerheiligsten. Und das ist nicht eine Trauerbekundung von Gott über seinen verlorenen Sohn, der jetzt gestorben ist am Kreuz. Sondern das ist Gott, der zügelt. Gott wohnt nicht mehr im Allerheiligsten, wie es im Alten Testament der Fall war. Es ist nicht mehr so, dass man einmal im Jahr mit Reinigungsritual in seine Präsenz darf und ein Mensch stellvertretend für das ganze Volk, sondern Gott sagt, hey, mit meinem Sohn, der am Kreuz gestorben ist, fängt ein neues Zeitalter an. Und in diesem neuen Zeitalter zügle ich und ich wohne und schlage mein Heiligtum, das Allerheilige, dort, wo ich wohne, in den Menschen auf. Es ist nicht nur so, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, sondern du bist der Tempel vom Heiligen Geist. Das Allerheiligste. Dort, wo Gott daheim ist, bist du. Also wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, hey, bin ich etwas wert? Red Gott zu mir, wie soll das gehen? Dann möchte ich, dass du das in Erinnerung rufst. Wo im Alten Testament einmal im Jahr ein Mensch hat dürfen ins Allerheiligste, ist dank Jesus eine neue Situation, dass du das Allerheiligste bist. Nicht, weil du irgendetwas Geniales vollbracht hättest, sondern weil Jesus etwas Geniales vollbracht hat. Mit seiner Ankunft und mit seinem Tod am Kreuz hat ein neues Zeitalter angefangen. Und es ist so, dass Gott zu allen redet. Zu jedem Einzelnen, der will, will er reden. Und es ist sogar so, dass wo früher seine Herrlichkeit punktuell an einem Ort, an einem lokalen Ort, im Allerheiligsten vom Tempel war, hat er jetzt zügelt und wohnt. Jedem Einzelnen, der das will. Okay, aber wie geht das denn konkret? So ganz praktisch. Gottes Reden, Gottes Stimme hören. Wie antwortet Gott so im richtigen Leben, im Alltag? Und hey, ich glaube, Gott redet zu jedem Mensch auf eine ganz eigene Art und Weise. Nämlich so, dass es Sinn macht für jeden Mensch. Und ich erzähle euch jetzt einfach eine Story, wie Gott zu mir geredet hat, wie es in meinem Leben war. Und zwar war es eine ganz ähnliche Situation, die der Jeremia hatte. Wir haben uns in einer Notsituation befunden. Ich kann das jetzt nicht gerade Gefängnis nennen, das wäre nicht so fair am Jeremia gegenüber, um mich da eins zu eins mit ihm zu vergleichen. Aber wir haben ein kleines Problem gehabt. Nämlich haben wir 10.000 Franken geschenkt bekommen. Und ich habe die gleiche Story im Refill erzählt, dass ich 10.000 Franken geschenkt bekommen habe als Problem. Und die haben dann gefunden, was ist das Problem? Gehe in die Ferien, kaufe dir ein Auto, easy. Und es war eben speziell, wo wir das Geld bekommen haben. Es war nämlich von jemandem, der weniger Geld hat als mir und wo das Gefühl hatte, dass Gott ihm gesagt hat, sie sollen das machen. Also es war nicht irgendwie so, hey, da 10.000 Franken machen, was er will, sondern es war für uns klar, hey, das ist Gottes Geld, das uns jetzt anvertraut worden ist. Und wir haben angefangen zu beten und uns zu fragen, was sollen wir machen mit dem? Gott, was ist dein Plan? Hilf uns! Wir sind da, dich am Anrufen, wir brauchen deine Wirken, dein Leiten, dein Reden in unserer Situation drin. Was sollen wir machen mit dem? Und es war dann ganz lustig, dass zu dieser Zeit ein guter Freund von uns Kontakt aufgenommen hat, wegen ganz einem anderen Thema. Der hat nichts gewusst von dem und hat einfach so Kontakt aufgenommen. Der ist im Moment im Studium. Und ich hatte dann wieder den Eindruck gehabt, dass Gott mir sagt, hey, fragen, ob er Geld braucht. Und er schreibt mir ein SMS und schreibt, hey, wie geht's, was läuft so, geht's euch gut, wie geht's eurer Familie? Und ich schreibe so, brauchst du Geld? Und seine Antwort dann, einfach, hey, ich habe gefunden, hey, wenn das Gottes Stimme ist, dann will ich dem Raum geben. Ich probiere es jetzt mal aus. Und er schreibt dann zurück, es ist lustig, dass du das fragst. Weil es ist so, dass wir jetzt gerade Studium gewechselt haben und anstatt 48 Punkte haben wir jetzt 72 Punkte. Und ja, es ist so, durch das brauchen wir sehr viel mehr Geld, wo wir keine Ahnung haben, woher das genau kommt. Und es ist so schön gewesen, zu erleben, wie Gott wirklich in unsere Situation drin antwortet. Wenn du ihn fragst, zu konkreten Themen und dich parat machst, um sein Reden zu hören, dann will er dir antworten. Das ist auch etwas, was Jesus gesagt hat, nämlich zu den Pharisäern hat er Folgendes gesagt, im Johannes 5, Vers 37 und 38. Dort steht, Gott selbst, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Und du musst im Hinterkopf behalten, wenn Jesus das sagt, redet er zu Pharisäern. Und die Pharisäer kennen das Wort Gottes in- und auswendig. Und Jesus sagt zu den Pharisäern Folgendes. Ihr habt noch niemals seine Stimme gehört. Habt ihn noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ihr gebt seinem Wort keinen Raum in eurem Leben. Sonst würdet ihr dem glauben, den Gott zu euch gesandt hat. Das ist ja eigentlich nur ein freches Statement, das Jesus da macht. Dass er den Pharisäer, die Bibel auswendig kennt, sagt, hey, ihr habt noch nie Gottes Stimme gehört. Ihr gebt dem Wort keinen Raum. Darum glaubt ihr dem nicht, wo Gott gesandt hat. Und ich glaube, das ist so ein essentieller Schlüssel, wenn es darum geht, Gottes Stimme in unserem Alltag zu hören, nach seinem Willen zu leben. Dann musst du dem Wort Raum geben. Du musst dem Wort Raum geben. Du musst anfangen, das Glauben und Vertrauen und ausprobieren. Hey, du musst es einfach mal ausprobieren. Wie willst du wissen, ob Gott mit dir redet, wenn du nie etwas machst, was du hörst? Und ich bin mir sicher, dass wir alle, wo Jesus in unser Leben aufgenommen hat, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist, mehr noch Tempel sind vom Heiligen Geist, der Ort sind, wo Gott wohnt. Was glaubst du, sagt Gott zu dir im Alltag? Wenn er in dir wohnt, kann ich dir versprechen, er will zu dir reden, er will mit dir reden, er will deinen Alltag reinreden. Er möchte, dass du mehr und mehr seinem Wort Raum gibst. Das wird Realität werden, je mehr du dem Wort Raum wirst geben. Du hast Kontrolle, du kannst entscheiden, ob du dem Wort Raum geben willst oder nicht. Und mein Tipp ist, wenn du nach dem Hunger hast, nach dem Reden Gottes, wo das Versprechen ist vom Gebet, dass er nicht nur hört, sondern dass er antwortet, wenn du das erleben willst in deinem Alltag, musst du dem Wort anfangen, Raum geben. Und ich kann dir versprechen, Gott redet zu dir, dass du es verstehst, dass es Sinn macht für dich. Weil hey, sein Ziel ist, einen Kontakt zu haben mit dir. Also wird er Wege und Worte finden, die für dich Sinn machen, wo du verstehst, wenn du Angst vor dem hast. Und ich möchte jetzt dort enden, wo wir angefangen haben. Nämlich bei Jeremia 33, Vers 3. Es geht nämlich noch weiter. Es ist nicht nur Gott, der verspricht, ich werde dir antworten, sondern er verspricht noch mehr. Er sagt, ich will dir antworten und große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Gott antwortet dir nicht nur, er zeigt dir auch neue Sachen. Er möchte deinen Horizont erweitern. Er möchte, dass du neue Sachen erlebst und erfährst. Und hey, wie genial wäre es, wenn wir jetzt wirklich diesen Bibelvers nehmen. Mit dieser Einstellung daran gehen, hey Gott, du willst mir neue, grosse, unfassbare Dinge zeigen, von denen ich noch nichts weiss. Vielleicht ist Reden Gottes etwas von dem für dich. Vielleicht ist das etwas Alltägliches, wo du schon ganz bekannt und verwandt damit bist. Dann nimm du jetzt wirklich auf dieser Seite 36 und 37 die anderen Schätze führen. Und geh mit dieser Einstellung daran her, hey, ich bin der Tempel Gottes. Der Heilige Geist wohnt in mir. Der Heilige Geist redet zu mir und er wird mir über diese anderen Bibelverse seine Geheimnisse zeigen. Er wird mir unfassbare Dinge zeigen. Er wird meinen Horizont erweitern. In der Vorbereitung hatte ich drei Anliegen für die Predigt. Drei Sachen, die ich dafür gebetet habe, dass doch heute passieren möchte. Das erste war, dass wir alle wieder eine neue Lust bekommen, Schätze auszupacken. Dass wir neu begeistert sind von diesen Versprechen, die Gott macht. Dass wir das neu entdecken, erleben und wirklich in unserem Leben umsetzen. Das Zweite war, dass wir einen Hunger bekommen nach Gottes Stimme. Dass uns das nicht kalt lässt, dass wir nicht zufrieden sind mit, ja, es ist ja schon gut, wir haben ja die Bibel, wir brauchen nicht mehr, wir brauchen das nicht mehr zu erfahren. Mein Wunsch ist wirklich, dass wir dort nochmal neu herausgefordert werden, neuen Hunger bekommen nach Gottes Reden. Wenn das du bist, hey, dann melde dich doch an für die Konferenz Gottes Stimme hören. Die Konferenz geht wirklich um das. Das ist das Thema. Wie kannst du ganz konkret Gottes Stimme lernen hören? Und das dritte Ziel, das dritte, für was ich betet habe, das heute passieren ist, ich habe erwähnt, dass wo Jesus gekommen ist, ein neuer Bund, ein neues Zeitalter angefangen hat. Und du musst wissen, es ist nicht, dass du in das Zeitalter, in den Bund hineingeboren wirst. Das Gegenteil ist der Fall. Unser natürlicher Status als Mensch ist eine Trennung von Gott. Gott liebt uns zwar, er hat uns von ganzem Herzen lieb, er hat einen guten Plan mit unserem Leben, aber wir alle haben uns immer wieder mal gegen ihn entschieden. Wir alle haben immer wieder mal das Gefühl gehabt, dass wir es besser wissen. Und das nennt Gott Sünde. In der Bibel wird das als Sünde beschrieben. Und das ist eine Trennung zwischen dir und deinem liebenden Vater im Himmel. Und das ist dein natürlicher Zustand. Dass wenn du noch nie Ja gesagt hast zu Jesus, dann musst du wissen, bist du getrennt von Gott. Und für Gott ist das ein Problem. So ein grosses Problem, dass er seinen einzig geliebten Sohn auf die Welt geschickt hat. Auf dass er am Kreuz stirbt und die Trennung, die Schuld auf sich nimmt, dass du es nicht mehr tragen musst, hat er es weggenommen von dir und er hat einen Weg frei gemacht zu deinem liebenden Vater. Und alles, was wir machen müssen, ist das Geschenk annehmen, deklarieren, ja, ich will das, ich möchte in den Bund einsteigen. Und mein drittes Anliegen ist von heute, hey, wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du jetzt in deinem Kopf keinen Moment kannst nennen, wo du den Bund angenommen hast in deinem Leben, dann möchte ich dir jetzt eine Möglichkeit geben, das zu tun. Es ist relativ einfach. Du musst dich entscheiden, die Vergebung von Jesus anzunehmen. Du musst glauben, dass er für dich am Kreuz gestorben ist und dass er dir ein neues Leben geben will. Wir machen es ganz simpel. Ich tue es dann auf 3 Zellen. Und wenn du wirklich möchtest, das Geschenk annehmen, dann kannst du einfach schnell deine Hand aufheben. Als Entscheidung, als sichtbares Zeichen. Und wir machen es heute mal so, wir machen die Augen nicht zu, wie wir das normalerweise machen, sondern, hey, Jesus ist öffentlich am Kreuz für dich gestorben. Und wenn du das möchtest annehmen, dann darfst du jetzt öffentlich das bekannt machen. Und ich zähle jetzt dann auf 3 und wenn du das möchtest annehmen, dann heb einfach schnell deine Hand auf, als Zeichen, dass du das willst annehmen. Und dann werden wir zusammen beten. 1. Gott hat dich von ganzem Herzen lieb und es hat ihn so kaputt gemacht, trennt sie von dir. 2. Dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hat, dass er stirbt für dich am Kreuz. 3. Wenn du das möchtest annehmen, dann heb einfach schnell deine Hand auf. Hey, mega cool. So genial. Hey, ich habe es gesehen, ich könnte die Hand wieder runternehmen. Genial, dass ihr öffentlich das bekannt gemacht habt. Und wir möchten jetzt als Familie mit euch beten. Ein Gebet, das ich vorspreche, wo wir alle miteinander werden mitbeten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Dass du die Trennung weggenommen hast. Dass du mir alles vergeben hast, was ich falsch gemacht habe. Und ich nehme es an. Ab heute nenne ich mich Kind Gottes. Amen, Amen und Amen.